Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 6. März 2024. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Dieser provokative Satz steht nicht in der Bibel, sondern er stammt vom Schweizer Maler Albert Anker, einem genialen Künstler und einem sehr religiösen, reformierten, protestantischen Menschen, der diese Gottesgewissheit, der diese Lebenszuversicht auch bei schweren Schicksalsschlägen immer zu beherzigen versucht hat. Und ich glaube, dass dieser Optimismus, die lebensbejahende Kraft, die gleichsam aus diesem Satz kommt, dass die etwas zutiefst Rationales hat. Das ist eine vernünftige Lebenseinstellung, zuversichtlich zu sein. Und ich möchte das betonen am Anfang dieser Sendung, denn im Moment werden wir bombardiert mit ziemlich viel schlechten Nachrichten. Überall scheint es abwärts zu gehen. Die Wirtschaft stockt, die Zuwanderung ist nicht im Griff, die Staatsfinanzen laufen aus dem Ruder und in Deutschland sind sie umzingelt von kriegsbegeisterten Politikern, von Kriegsamateuren, die den Krieg ja nur vom Videospiel oder vom Hörensagen kennen, Generäle ihrer Einbildung, denen das Risikobewusstsein fehlt und vielleicht auch die Demut, die tatsächliche Militärs erfüllt. Das ist ja das Problem, dass die Amateure, die Kriegsamateure jetzt anfangen, Krieg zu spielen und dann wird's gefährlich. Trotzdem bleibe ich auch da zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass diese Kriegsgurgeln sich da durchsetzen können. Ich halte da an meiner trotzigen Gewissheit oder an meiner trotzigen Hoffnung fest, dass der deutsche Kanzler Olaf Scholz da gewissermaßen als Spaßbremse dieser Kriegsbegeisterten auch weiterhin in Erscheinung treten wird. Allerdings, die Nachrichten sind tatsächlich alles andere als Euphorie befördernd. Nun hat sich auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder dafür ausgesprochen, diesen Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern. Wir lesen von Mitteilungen aus dem Fabrikwerk, das diesen Taurus herstellt. Die Chefs dort scheinen der Überzeugung zu sein, dass man diesen Marschflugkörper in die Ukraine schicken könnte und die Soldaten auch auszubilden in der Lage wäre, ohne dass da eine direkte Verbindung zur Bundeswehr hergestellt würde. Meine Damen und Herren, das sind sehr windige Argumentationen. Denn ist ja klar, also wenn die Deutschen diesen Taurus liefern aus russischer Sicht und wenn mit diesem Taurus, wie jetzt auch da der frühere General Erich Fahrt in einem Interview gesagt hat mit NTV, wenn dieser Taurus dann von Selenskyj in Richtung Kreml geschickt würde und er könnte dieses Ziel sogar erreichen und zerstören, dann ist doch klar, wie die Russen das Ganze interpretieren. Da muss man sich ja nicht mit diesen bürokratischen Ausflüchten und Schummrigkeiten da sozusagen aus der Verantwortung stehlen wollen. Der Taurus ist eine deutsche Waffe und 79 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg dürfen sie so eine Waffe einfach nicht zur Verfügung stellen. In einem Krieg gegen Russland, das geht nicht. Und das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den man beim Kanzler anbringen könnte. Er müsste doch seinen Verbündeten, den Alliierten, klipp und klar sagen, schaut, wir versuchen nach Maßgabe des Möglichen alles zu tun, um die Ukraine zu unterstützen. Wir sind dagegen, was Putin macht. Wir unterstützen das nicht. Wir Deutsche können auch die Russen nicht darin unterstützen, wenn sie Gebietsannexionen machen. Das beschwört dann Gespenster aus der Geschichte herauf. Das ist falsch. Das widerspricht auch der historischen Verantwortung, der Solidarität, die wir haben mit den Ländern, die zwischen Russland und Deutschland liegen. Aber es ist für uns absolut ausgeschlossen. Kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir Marschflugkörper liefern. Das können wir nicht als Deutsche. Und das fehlt, diese Klarheit fehlt und damit schafft der Kanzler natürlich Verunsicherung und produziert dann vielleicht auch eben diese sprungbereite kriegerische Stimmung, weil die Strack-Zimmermanns, die Roderich-Kiesewetters und wie sie alle heißen, die haben zu wenig Gegenwehr da aus dem politischen Mainstream. Also der Kanzler müsste sich meines Erachtens hier viel dezidierter äußern. Und solange er das nicht tut, bleiben natürlich auch die vielen skeptischen Stimmen berechtigt, die auch mich erreichen, die mir mahnend zurufen, Herr Köppel, überschätzen Sie diesen Kanzler nicht. Er wird einknicken wie schon zuvor. Mag sein, das möchte ich ihm hier aber nicht auf Vorrat attestieren. Interessant, Rentenpaket der Ampel, heilsunfaires Rentengeschenk. Die Rede ist da von Hubertus Heil, dem deutschen Minister, der sehr freundlich, ja fast teddybärig aussieht, aber aus liberaler, aus bürgerlicher Sicht, aus Sicht von strengen Finanzpolitikern natürlich sozusagen das größtmögliche Übel verkörpert. Aber dieser Hubertus Heil ist ein ganz schlauer Politiker, denn er schafft es, seine Sozialanliegen immer wieder durchzubringen. Und jetzt hat er offenbar, wenn ich da die Meldungen richtig verstanden habe, auch den deutschen Finanzminister Christian Lindner, der bis vor kurzem noch das Gegenteil beteuerte, auch ein bekanntes Muster, dazu gebracht, hier ja Rentenerhöhungen abzusegnen, die dann eben bezahlt werden müssen von den Werktätigen und natürlich dazu führen, dass die deutsche Wirtschaft mit noch mehr Bleiplatten belastet wird. Also der findige, der erfolgreiche Hubertus Heil ist sozusagen der Sozialist im Schafspelz, ist der Mann, der im Grunde all diese Reformen rückabwickelt, mit denen SPD-Kanzler Schröder vor 20 Jahren Furore gemacht hat. Man müsste diesen Hubertus Heil einmal in einem ausgedehnteren Interview würdigen. Ich sehe das natürlich kritisch, was er macht. Aber das, was er macht, macht er aus seiner Sicht sehr effektiv und wirksam, allerdings in die falsche Richtung, eben in eine sozialistische Richtung. Das heißt für mich, dass er eben einen Staat baut, der immer mehr Menschen die Lebenslasten abnehmen möchte. Aber das geht eben nicht, denn ein erfolgreiches Gemeinwesen basiert auf Freiheit und Eigenverantwortung. Also sie müssen die Lebenslasten möglichst selber schultern, sonst überfordert sich der Staat. Dann haben wir einen linksextremen Anschlag auf einen Strommast in Deutschland, der zielt gegen das Tesla-Werk von Elon Musk. Und das ist einigermaßen verstörend, denn Elon Musk baut ja Autos im Sinne der Klimabewegung, Elektroautos, aber jetzt kommen die Linken und gehen eben auch da drauf los. Die Revolution frisst sozusagen ihre Verkünder. Und für mich ist das ein Beispiel, das auch wieder die Schlagseite da in der deutschen Öffentlichkeit zeigt. Wo ist jetzt hier Nancy Faeser mit ihren Rollkommandos wie einst gegen die Reichsbürger? Der Linksextremismus, der wird doch in der deutschen Politik massiv unterschätzt. Ich kann mich nur erinnern, jetzt vor ein paar Tagen sind doch in Berlin oder ist in Berlin eine Terroristin gefasst worden, die da als heitere Pensionärin in Kreuzberg wohnte und in ihrer Wohnung entdeckte man eine Kalaschnikow und eine panzerbrechende Granate. Wo ist jetzt da der kollektive Aufschrei? Wo ist die Anprangerung? Wo ist da das Aufbäumen des Rechtsstaates und des Verfassungsschutzes gegen den Linksextremismus? Ich meine, das ist ja viel gefährlicher als das, was sie da bei jenem skurrilen Prinzen Reuss ausgegraben haben. Ein paar Ritterrüstungen, eine Armbrust, vielleicht ein Jagdgewehr und ein paar Hellebarden aus dem Museum. Da war ja die ganze politische Republik in Aufruhr. Also hier hat man als Außenstehender sozusagen mit der qualifizierten Ahnungslosigkeit des Schweizers den Eindruck, dass nicht ganz balanciert mit den Maßstäben da gefuhrwerkt wird. Dann in der Nacht auf heute, Super Tuesday, ein super Dienstag, ein Wahltag, Vorwahlen in 15 US-Staaten, übrigens nicht US-Bundesstaaten, das sind US-Mitgliedstaaten, Staaten, also eines die USA sind der Bundesstaat, das wird immer falsch erwähnt in den Medien. Und die Prognosen gehen dahin, dass dieser Super Tuesday im Unterschied zu früher da keine neue Situation heraufbeschwören wird. Bei den Demokraten ist Joe Biden bis jetzt der Gewinner, der Präsident. Da ist die Frage, wie werden sich an ihrer Parteikonferenz im August die Demokraten verhalten, werden sie Biden aus dem Rennen nehmen, ersetzen durch eine Michelle Obama oder einen Gavin Newsom. Das sind Namen, die da herumgeistern. Denn viele bei den Demokraten stellen sich die Frage, ist Biden überhaupt noch in der Lage, eine zweite Amtszeit anzutreten? Ist er nicht eine wandelnde Trumpfkarte für den mutmaßlichen republikanischen Kandidaten und Ex-Präsidenten Donald Trump? Ich habe sowieso den Eindruck, dass Barack Obama da aus dem Hintergrund sehr stark noch die Fäden zieht, gewissermaßen den Teleprompter bedient von Joe Biden. Dann bei den Republikanern ist die Frage im Grunde, wann zieht sich Nikki Haley zurück? Die hat alles verloren, einzig und allein in Washington haben die Woke-Republikaner hier ihr die Stimme gegeben. Sie bleibt im Rennen. Warum? Vielleicht, weil sie hofft, dass Trump von den Richtern gestoppt wird oder mit 78 Jahren gesundheitliche Probleme bekommen könnte. Dann wäre sie mit großem Abstand allerdings die republikanische Hoffnungsträgerin. Interessant in den Vereinigten Staaten, Victoria Nuland, eine der ganz, aus meiner Sicht, ganz finsteren Figuren in dieser Zuspitzung in der Ukraine, damals auch beim Maidan-Putsch, die ist jetzt zurückgetreten. Also da schleichen doch schon ein paar Architekten dieses Stellvertreterkriegs zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in der Ukraine. Die machen sich jetzt von Deck. Das sind interessante Entwicklungen. Taylor Swift, der Superstar, die Musikerin, die Sängerin mit 282 Instagram-Followern, da wird erwartet oder man fiebert dem entgegen, wie wird sie sich politisch positionieren, wem wird sie die Stimme geben, und 282 Millionen Fans könnten es ihr dann gleich tun, ist ja unglaublich. Ein Popstar hat ja nicht ein ausgefeilteres politisches Verständnis als die Followers. Sie kann einfach besser singen, ist ein besserer Künstler, ist ein Star. Aber sonst heißt ja nicht, dass sie deshalb ein besseres politisches Urteil hätte. Interessant, der Internationale Strafgerichtshof von Den Haag hat Anklage erhoben gegen zwei ranghohe russische Offiziere wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Das ist eine Meldung, die weltweit vermutlich als weiteres Indiz dafür gesehen wird, dass diese internationale Strafjustiz hoffnungslos politisch ist. Eine Justiz, die eben nicht mit gleichen Ellen misst, sondern sozusagen auch in diesen Kriegsfronten stark eingebettet, eben nur die an die Kasse nimmt, die sozusagen die Bösen sind, die Guten kommen da nie dran. Wir haben ja viele Kriege momentan auf der Welt, wir haben Kriege auch im Nahen Osten, da gibt es auch Leute, die finden, da müsste man den einen oder anderen Politiker vor ein Kriegsgericht stellen, aber es trifft eben immer nur die Russen, und das bestärkt eben viele darin in ihrem Eindruck, den sie nicht zu Unrecht haben, dass diese Justiz da an ihre Grenzen stößt. Ich bin nicht ein Gegner dieser internationalen Strafjustiz, aber wir müssen eben ihre Limiten auch sehen. Und zwischen den Staaten, vor allem zwischen den Großmächten, den Raubtieren, da herrschen eben im Konfliktfall dann die Gesetze des Dschungels. Das können sie nicht rechtlich lösen, das müssen sie politisch lösen. Und wenn man so tut, als ob man das rechtlich lösen könnte, dann hängt man Illusionen an. Diese internationale Justiz, das Völkerrecht, das übrigens in den allerwenigsten Fällen von den Völkern gemacht wird, sondern meistens von Funktionären und Politikern, dieses Recht ist schon wichtig, es ist ein Ideal, aber zwischen den Mächten kann es eben immer Konflikte geben, und man darf nicht so tun, als sei die Welt sozusagen ja wie eine große Schweiz, in der sich jeder Konflikt im Verfahren einer Parkbuße oder eben eines polizeilichen Verfahrens oder rechtlichen Schlichtungsprozesses lösen ließe. Das ist nicht der Fall. Das wäre eine illusionäre Vorstellung. Und eben auch jetzt mit solchen Haftbefehlen, damit dient man nicht der Sache, und die Sache wäre eben, einen Frieden herbeizuführen. Je mehr der eine Seite angeklagt wird, desto geringer ist auch dort das Interesse, in Verhandlungen einzusteigen. Werde niemanden meiner besten Offiziere Putins Spielen opfern, das sagt der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ja, das sind keine Spiele, meine Damen und Herren. Und das ist wieder die Sprache der Unernsthaftigkeit, die wir auch bei den Generälen gesehen haben. Ciao, ciao, Showstopper, Putins Spiele, das sind keine Spiele. Und es geht auch nicht darum, dass hier irgendjemand geopfert werden soll, sondern es geht einfach darum, dass jetzt ein deutscher Verteidigungsminister prüfen muss, ob diese Generäle ihre Pflicht erfüllt haben oder ob sie nicht erfüllt haben, ob sie die Geheimhaltungsgesetze und Regeln eingehalten haben, eingehalten haben oder ob sie sich dilettantisch verhandelt haben. Aber aus diesem Satz spricht eben auch schon wieder die totale Unsachlichkeit, die Politisierung aller Vorgänge. Alle sind Partei, alle stecken im Krieg und niemand scheint da aus dieser ja, grell schrillenden Echokammer aussteigen zu wollen. Interessant, das Werk, das den Taurus herstellt, hat nun, wie ich eingangs schon gesagt habe, bekräftigt, man könne den Marschflugkörper an die Ukrainer liefern, sie auch ausbilden am Werk, ohne dass die Bundeswehr beteiligt sei. Das sind natürlich ganz schummrige und zwielichtige Manöver, wie man hier die deutsche Beteiligung verschleiern möchte, zeigt ein ziemlich ja, himmeltrauriges Diskussionsniveau in dieser Sache. Söder fordert den Taurus-Einsatz, ein weiterer Politiker, der da einstimmt in den Chor der Kriegstreiber, die Medien machen auch mit. Und Scholz, wir werden sehen, wird da dagegenhalten. Verbündete der Ukraine dürften nicht feige sein, warnt Macron. Emmanuel Macron hat für mich sehr viel Glaubwürdigkeit verloren in diesem Krieg. Er ist am Anfang hingestanden als einer, der noch Friedensvermittlungen versucht hat, jetzt plötzlich ganz entschieden auf der Konfrontationsseite. Was in Europa heute fehlt, das sind Politiker, die die europäischen Interessen notfalls auch gegen die Amerikaner hier durchsetzen oder wenigstens artikulieren können. Ich bin nicht gegen die Amerikaner. Die Amerikaner haben gigantische Verdienste, sie haben auch viele Fehler gemacht, selbstverständlich. Ich bin gegen diese dichotomischen Schwarz-Weiß-Weltbilder. Die Amerikaner haben Europa auch schon sehr viel Gutes geleistet, haben uns im Kalten Krieg verteidigt gegen die Sowjetunion und so weiter, haben da ihre Schutzschirme und ihre Truppen hierher gestellt, auch nicht nur aus hingestellt, nicht nur aus altruistischen Gründen, aber ich wehre mich da immer etwas gegen dieses Frontendenken, aber man muss eben auch den Amerikanern gelegentlich sagen, dass die europäischen Interessen, die deutschen, die französischen, nicht identisch sind mit jenen der Amerikaner, aber das fehlt heute. Wir haben viel zu viele Anpasser, zu wenig prinzipienfeste, auch in der Geschichte verwurzelte Politiker. Das ist schade, bleibe aber zuversichtlich, Europa ist schon durch viele Krisen gegangen. Es hat alle immer irgendwie wieder überwunden. Alle 800 Jahre kommt eine existenzielle Krise in Europa. Aber diese ja streitsüchtigen, innovativen, eigensinnigen und auch eitlen Europäer, sie haben immer wieder Wege und Mittel gefunden, um sich aus dem Sumpf ihrer Irrtümer und ihrer Verblendungen selber wieder hinauszuziehen. Also bitte noch keinen Nachruf auf Europa, auch da, ich bleibe überzeugt, es kommt gut. Die Frage ist nur, wie lange das es dauert. Machen Sie es gut. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wir sehen uns spätestens morgen wieder, wenn ich Ihnen die Vorschau auf die neue gedruckte Weltwoche hier präsentieren darf.